Das Lied kommt gleich erst, eins nach dem anderen. Das wird auch jetzt gleich in der Predigt wichtig sein. Vielen Dank, Frigga Thun, dass du uns hineingenommen hast in das Pfingstfest. Wir machen einen kleinen Umweg, der zwar keiner ist, aber uns so erscheinen könnte. Das wird sehr spannend und man wird mit dem, worum es heute geht, wahrscheinlich nicht unbedingt gerechnet haben. Aber es bewegt mich in der Erziehung meiner Kinder, überall da, wo ich Verantwortung für, ob es nun junge Menschen sind oder auch schon etwas ältere, habe dafür, dass da auch noch etwas im Leben geschieht, auch in der Seelsorge zum Beispiel, habe ich damit zu tun. Es ist, und das ist ein Aspekt dessen, worum es heute geht, die Kunst zu lernen, mit Erfolg und Misserfolg, mit Gelingen und Versagen, mit Gewinnen und Verlieren umzugehen. Dazu wird der Heilige Geist gehörig in den Blick kommen. Und einer der Grundtexte, der mich dafür bewegt und der für heute eben vorgesehen ist, ne, eigentlich ist er für morgen vorgesehen, aber ich habe ihn jetzt für heute genommen, ist der Bericht vom Turmbau zu Babel. In unserer Kultur durchaus berühmt geworden. Ich habe festgestellt, ich habe noch nie darüber gepredigt. Habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose, ziemlich am Anfang, Kapitel 11, die ersten 9 Verse. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander wohlauf. Das ist so eine Wortform, eine Sprachform, die einen Entschluss deutlich macht. Wir beschließen gemeinsam, nun lasst uns. Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Wir beobachten hier ein Eingreifen Gottes, das uns Menschen nicht schmeckt und das viele auch Gott übel nehmen. Ich wünsche mir für die Predigt, dass wir entdecken, dass Gott in allem gute Absichten hat, auch dann, wenn er uns scheitern lässt. Wohl gerade dann. Denn er hat ein viel größeres Ziel mit uns, als dass wir uns einfach auf dieser Erde alle unsere Träume erfüllen. Deshalb lautet der Titel für die Predigt, weil Gott ewig mit uns leben will. 3 Aspekte habe ich aus dem Text oder im Text gefunden. Weil Gott ewig mit uns leben will, sieht er, was wir wollen, stoppt er, was wir können. Oh, umgekehrt. Ja, ist gut, dann. Wir kehren es um, aber es bleibt euch vielleicht umso besser im Gedächtnis. Und schenkt er, was wir brauchen. Erstens, und jetzt müsste es da stehen, genau. Weil Gott ewig mit uns leben will, sieht er, was wir wollen. Direkt vor diesem Abschnitt, ganz am Anfang der Bibel, wird uns geschildert, wie Gott den Menschen schafft. Und dass dann der Mensch auf die irrsinnige Idee hereinfällt, er könnte sich vom Schöpfer des Lebens loslösen und sein Leben in die eigene Hand nehmen. Das hatte dazu geführt, dass niederträchtiges und boshaftes Denken und Wirken des Menschen Überhand nimmt. Deshalb hatte Gott durch die Sintflut mit der Menschheit einen Neuanfang gemacht. Wir können nicht genauer darauf eingehen jetzt. Diese ersten Kapitel der Bibel lassen sich ja für uns, so wie auch dieser Bericht, aus einem gewissen Abstand ganz unterhaltsam lesen. Allerdings beantworten sie in einer einzigartig tiefen Weise, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und worin die Ursache dafür liegt, dass wir neben allem Schönen in dieser Welt auch viel Furchtbares erleben. Und dass jeder von uns dabei nicht Zuschauer ist von den Rängen, sind ja momentan auch überall gar keine Zuschauer zugelassen, das ist ein ganz tolles Zeichen. Corona macht uns deutlich, du bist kein Zuschauer, sondern du bist mittendrin. Und dieser Abschnitt gehört genauso dazu. Wenn wir wissen wollen, was uns Menschen wirklich antreibt, aus welchen Gründen wir leben, wie wir es tun, dann müssen wir darauf achten, zum Beispiel worüber wir sprechen, wie wir sprechen darüber und was mit uns passiert, wenn unsere Absichten nicht zum Ziel kommen, wenn unsere Pläne scheitern. Deshalb wird es uns sehr helfen, dieses Geschehen, das so lange her ist, mal persönlich auf uns wirken zu lassen und uns darin zu suchen. Gott teilt sich ja immer mitten in unserem Leben mit. Deswegen ist die Bibel so geschrieben, wie sie geschrieben ist, meiner Ansicht nach. Und nun ist die Menschheit aus der Familie des berühmten Noah wieder gewachsen nach der Sintflut. Ein Volk erstmal, eine Sprache natürlich, und sie ziehen in das fruchtbare Schwemmland Mesopotamiens. Da gibt es allerdings keine Steine. Nun kommen sie auf die Idee, wir wollen uns doch auch irgendwas Festes bauen hier. Und dann kommen die wirklich auf Ideen. Das ist das erste Mal, dass man sich Steine selber macht. Was der Mensch für eine schöpferische, gestalterische Kraft und Fähigkeit hat, davor darf man ruhig mal staunen oder darüber. Und unsere Fähigkeiten haben in der Weltgeschichte schon zu viel Staunen geführt, meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht. Aber auch zu großem Erschrecken. Gott hat uns so reichlich mit Kraft zum Erfinden, zum Schaffen, zum Gestalten ausgestattet, damit wir miteinander leben können und das füreinander einsetzen. Ich finde das ganz bezeichnend, wenn man sich mal anguckt, also ich habe selber sehr spät schwimmen gelernt, aber wie man eigentlich schwimmt. Also Brustschwimmen jedenfalls. Ja, so. Ja, eigentlich. Wenn man das so ganz fachmännisch, denke ich, natürlich noch mit dem Kopf so rein und so, das kann ich alles nicht, aber deswegen kriege ich auch mal einen steifen Nacken beim Schwimmen. Aber so, ja, man behält nicht für sich, finde ich ein tolles Zeichen, sondern man gibt weiter. Immer wenn der Mensch so schwimmt, geht alles schief. Aber damit sind wir beschäftigt fast seit Beginn dieser Welt. Wir sollen die Möglichkeiten füreinander nutzen. Stattdessen sollen bitte alle ihre Möglichkeiten für mich nutzen. Und das wird in diesem Bericht deutlich. Gott sieht nicht nur, was wir tun, er sieht auch, was wir damit wollen. Und nun ist es ganz wichtig, dass wir im Blick haben, dass Gott hier nicht gegen das ist, was die Menschen können. Wenn Gott ein Problem damit hätte, dass wir so viel können, dann hätte er uns das gar nicht erst geschenkt. Das muss man einfach mal sehen. Deine Gaben und Fähigkeiten sind ein Grund, sich zu freuen und deinem Gott dafür zu danken. Und nicht zu denken, oh, alles ganz gefährlich. Gott stört das Vorhaben von uns Menschen nicht, weil er Angst davor hat, dass wir ihm mit unserem Tun irgendwas anhaben könnten. Als ob der Turm tatsächlich in den Himmel kommen könnte. Es gibt so Ausgrabungen, da hat man tatsächlich mal einen Turm ausgegraben, der ist über 90 Meter hoch. Entemenaki oder sowas heißt der. Ob das nun der Turm war, ist da irgendwo in der Gegend, oder auch nicht, ist völlig egal. Es zeigt jedenfalls, wenn man mal überlegt, vor tausenden von Jahren, ohne irgendeinen Kran und so, wie man heute die, jetzt kommen wir ja fast an den Kilometer ran, wie man heute die Wolkenkratzer baut, das ist eine gehörige Leistung. Gott hatte keine Angst, dass dieser Turm in den Himmel kommen könnte. Vor allem, weil es ja nur unsere begrenzte naturwissenschaftliche Sicht ist, dass der Himmel oben ist. Der Himmel, die Sphäre Gottes, ist an einem Ort, da können wir gar nicht hingucken, hinfühlen, hinsehen, hingehen. Da können wir auch noch 25.000 Raketen bauen. Ob jetzt das die Chinesen machen oder Elon Musk oder wer auch immer. Völlig egal, wir werden da nie hinkommen. Ein Astronaut hätte mal gesagt, er hätte Gott nicht gesehen. Wird ja natürlich immer von atheistischer Seite dann als Begründung dafür gesehen, dass es Gott nicht geben kann. Ja, tut doch mal nicht so, als ob wir alles sehen können. Liebe Menschen, ihr seid so begrenzt. Würde Gott uns vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Nein, Gott stört sich nicht daran, dass wir was können. Er will uns auch nicht das Leben verderben, wie viele denken. Und als würde er uns irgendwas kaputt machen wollen. Das kommt alles nur aus dem Misstrauen, das in unserem Herzen Gott gegenüber wohnt. Nein, wir Menschen setzen unsere Schöpferkraft ein. Wofür? Wir wollen uns einen Namen machen. Die Bibel berichtet interessanterweise, wenn man sich die Texte der Bibel anguckt, immer präzise. Und immer das, was man wissen muss, und anderes lässt sie außer Acht, auch wenn es uns vielleicht interessieren würde. Wir wollen uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Einen Namen machen ist ja eine Umschreibung dafür, ich möchte jemand sein. Du sollst mich kennen, du sollst genau wissen, mit wem du es zu tun hast, und sieh dich vor. Einen Namen machen heißt auch, der steht für was und da machst du bitte mit. Wir wollen Einfluss nehmen. Der Name steht für die Person. Wir wollen etwas gelten, wir wollen geachtet werden. Und da könnte man jetzt mal zurückfragen. Gott stellt mir solche Fragen, ja, so in stillen Stunden, in heiligen Stunden, wie ich sie gerne nenne. Mein lieber Mensch, wozu willst du dir eigentlich einen Namen machen? Was willst du eigentlich mit einer Bedeutung, die du dir selber verschaffst? Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allerhöchste, hat dich persönlich angefertigt und dir dein Leben geschenkt und dir diese Welt als Lebensraum gegeben. Wie willst du eigentlich zu mehr Bedeutung kommen, als dass der höchste König dich jetzt schon liebt und im Auge hat und für dich sorgt? Wie soll das bitte gesteigert werden? Aber du kannst es ja mal probieren. Ja, und so sind wir Menschen dann damit beschäftigt. Und machen und tun und asten uns ab. Und die Welt wird immer hektischer, weil wir immer mehr müssen. Ja, wir wollen nicht nur immer mehr, das steckt natürlich dahinter. Aber irgendwann wird es ein Müssen. Wir können gar nicht mehr anders. Wir lösen ein Problem und schon wird das nächste noch viel größer. Ja, wir erfinden was gegen Viren, jetzt haben wir Viren, gegen die man nichts mehr erfinden kann. Herrlich. Es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, welche Bedeutung willst du dann noch? Mehr Bedeutung kann man als Mensch nicht haben, als du ohnehin schon besitzt. Doch, sagt der Mensch, eine Position ist da noch, die man haben könnte. Nämlich die von dem, der die Bedeutung festlegt. Ja, von dem König. Wenn ich für den König schon so bedeutend bin, das mag ja alles ganz schön sein, aber man könnte auch auf dem Thron sitzen. Das ginge, sagt der Mensch sich. Dann wäre der Mensch selbst der Schöpfer. Und ich meine, was kann er nicht auch alles? Da könnte man ja glatt auf Ideen kommen, dass wir das auch hinkriegen. Ich finde das ja, ich habe das schon mal erzählt, es gibt so eine herrliche Karikatur, wie Wissenschaftler bei Gott auftauchen und sagen, so Gott, wir haben jetzt also das Genom, das menschliche Genom und so weiter und von allen anderen Sachen auch entschlüsselt. Würdest du abtreten, wenn wir dir jetzt hier einen Menschen bauen? Na gut, sagt Gott, dann mach mal. Dann fangen die an, laden sich da so ein bisschen Erde ein und so. Und dann sagt Gott, stopp mal, Moment, ihr wolltet einen Menschen machen, aber bitte nicht mit meiner Erde. Das mach mal selber. Ja, wir machen doch immer nur aus dem, was uns was geschenkt wird, aber das können wir so gut vergessen. Und dann tut der Mensch in einem Größenwahn so, als könnte er wirklich sein Leben tragen oder das Leben anderer oder diese Welt. Ich denke, dass es genau dieser Hochmut ist, dieser Übermut, der uns Menschen von damals bis heute immer wieder antreibt und den es zu entdecken und zu entlarven gilt. Eine gewisse Art von Selbstbestimmung wurde uns ja gegeben. Ja, wir drehen da Gott gerne das Wort im Mund um. Denn wenn wir nämlich gescheitert sind, dann können wir immer gar nichts dafür. Dann sind es die anderen und sind es die Umstände und was auch immer alles noch dazu geführt hat. Aber ich konnte gar nicht anders. So ist das dann. Dann sind wir plötzlich überhaupt nichts mehr von selbstbestimmt und so. Aber wo wir gerne mal nach den Sternen greifen wollen, da betonen wir die Selbstbestimmung des Menschen bis dahin, dass wir nicht nur kleine Kinder umbringen, sondern inzwischen auch die, die uns für unsere Gesellschaft zu alt geworden sind. Noch erlaubt man es ja nur, dass sie es selber tun. Mal sehen, wann der Schritt gemacht wird, dass man ihnen sagt, ach bitte, lass uns doch mal allein. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Wir brauchen das Gegenüber. Unsere Existenz ist zutiefst eine angewiesene als Mensch. Schon unter Menschen und erst recht im Blick auf Gott sind wir angewiesen. Und wir können immer nur damit umgehen, was uns entgegengebracht wird. Wir geben immer nur weiter, was wir empfangen haben. Wenn wir darauf keinen Wert legen, dass wir für Gott so unfassbar bedeutend sind, dann müssen wir uns selber Bedeutung verschaffen. Aber jetzt müssen wir klar sehen, was ist also der Antrieb für das, was wir tun, wenn wir so einen Turm in den Himmel bauen? Angst. Keine Bedeutung zu haben. Es ist Angst. Ich habe schon viele, viele Menschen erlebt, die unendlich stark auftreten und andere in ihren Bann ziehen. Und dahinter steckt da eine unglaubliche Angst. Eine eigene Unsicherheit. Und, ihr Lieben, soll ich es mal sagen, wir alle fallen reihenweise darauf herein. Es lässt sich nämlich von außen nicht einfach entlarven. Aber Gott sieht, was wir wollen. Ganz genau. Wir können das tarnen, aber eigentlich soll sich doch bitte die ganze Welt um mich drehen. Ja, ich finde euch auch alle klasse. Solange ihr dabei mitmacht, dass sich die Welt um mich dreht. Mal sehen, was passiert, wenn ihr da nicht einsteigen wollt und selber diesen Platz beansprucht. Dann wird's unangenehm. Das haben wir alle schon erlebt. Hoffentlich nicht nur bei anderen wahrgenommen, sondern auch bei uns selbst. Autofahrer können das entdecken, wenn einer ihnen die Vorfahrt nimmt und was weiß ich nicht alles. Und wenn man das untersucht, wie es zu Trennungen unter Menschen kommt, und das sage ich jetzt mit einer großen Trauer und einem großen Schmerz, auch in unserer Kirche und auch in anderen christlichen Gemeinden, wie es zur Spaltung von Gemeinden kommt, dann habe ich bisher noch jedes Mal entdecken können, dass es darum geht, dass jemand beansprucht, dreht euch bitte um mich. Und wo ihr das nicht macht, mache ich auch den Kram eben kaputt. Dann sammle ich eben die, die es wollen, und ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Das ist verrückt. Nun sagt man, wo Menschen Gottvertrauen mit seinem Geist beschenkt sind, sollte es doch anders laufen. Ja. Völlig richtig. Aber Gott zwingt uns nicht. Wir können auch anders. Und wer jetzt davor erschrickt, der hat an der Stelle wirklich etwas verstanden. Genau. Hier ist Vorsicht angesagt, und genau darum geht es in diesem Bericht. Wenn wir Menschen so tun, als seien wir maßlos und als dürfte keiner über uns sein, der uns Grenzen setzt, dann geht's schief. Mit der Gentechnik, mit der Atomkraft. Längst haben wir eine Bombe gebaut, den anderen kriegen wir auch nicht in den Griff, aber die Bomben erst recht nicht. Mit sonst welchen Dingen. Ob Corona auch eine Folge davon ist, ich weiß es nicht. Und das Verrückte ist, wir Menschen kriegen das nicht geändert. Immer wieder treibt uns das an, dass wir uns selber Bedeutung verschaffen wollen, dass wir bitte der Mittelpunkt sein wollen. Wir kriegen unser eigenes Herz nicht anders. Das kann nur Gott. Und er sieht, was wir wollen, schon bevor wir anfangen. Und dann kann es sein, dass er uns das auch einfach mal nicht machen lässt. Darum geht es als Zweites. Weil Gott ewig mit uns leben will, stoppt er, was wir können. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass Gott eine große Freude daran hat, was er uns an Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten geschenkt hat, dass wir so Großartiges können. Es kommt nur darauf an, dass wir uns mit unserem Sein als angewiesenes, abhängiges Geschöpf nicht nur zufrieden geben, sondern darin die größte Freude finden. Das heißt für mich zum Beispiel an Gott glauben, Gott vertrauen. Darin meine Freude finden, dass ich von ihm abhängig bin, denn er macht es viel besser als ich selber. Aber wir können ja so total begeistert davon sein, was wir können, dass wir auf andere Ideen kommen. Und dann denken wir auch, wir könnten wirklich unsere Bedeutung steigern, unsere Künste bis ins Himmlische irgendwie errichten, hochstilisieren, Luftschlösser bauen. Wir können die entscheidende Person des Universums werden, wenigstens meines kleinen Universums, zu dem ihr ja dann irgendwie auch gehört. Es ist geradezu köstlich, wie der Bericht weitergeht. Geradezu köstlich. Dieser Text gehört aus meiner Sicht zu den Stellen der Bibel, an denen man eindeutig erkennt, dass Gott Humor hat. Wir Menschen bauen einen Turm in den Himmel. Und was lesen wir? Also man muss ja davon ausgehen, Gott hat ja die schärfsten Augen von allen. Der sieht ja wirklich alles, glaube ich. Dazu muss er sich auch nicht anstrengen. Was lesen wir? Es hört sich für mich, wenn wir hier lesen, da fuhr der Herr hernieder, dass er sich die Stadt und den Turm ansehe. Ja, da steigt Gott herab. Das hört sich für mich fast so an, er hat also oben erstmal sein Teleskop genommen und gesagt, so, ah, was machen die denn da? Stellen wir mal ein bisschen scharf. Mensch, ich kann das immer noch nicht erkennen, so mickrig ist das. Das gibt's doch gar nicht. Na, da muss ich mal runter. Ja, da kommt er runter. Wir Menschen denken, wir kommen hoch und Gott muss runtersteigen. Das ist doch verrückt. Das ist einfach köstlich, finde ich. Das habe ich schon oft in meinem Leben entdeckt. In der Menschheitsgeschichte sowieso. Dass Gott so ein Vorhaben stoppt und dass es vielleicht sogar viel mickriger ist, als wir dachten. Vielleicht kannst du das auch in deinem Leben entdecken. Dass man manche Sachen für groß gehalten hat, die es letztlich dann doch gar nicht so waren. Schon aus menschlicher Perspektive nicht, wie es dann wohl von Gott aus gesehen hat. Und dass Gott einfach mal sagt, weil du dich jetzt überhebst, stoppen wir das Ganze. Stoppen wir das Ganze, sagt Thomas. Gut. Für mich ist es ja tatsächlich immer wieder ein Punkt in meinem Leben und du magst den, also du wirst ihn woanders haben, aber vielleicht magst du ihn auch finden. Meine Hüfte hat Gott schon, ich war neulich gerade mal wieder beim Orthopäden, die hat Gott schon kaputt sein lassen, als ich in diese Welt gekommen bin. Er hat mich dann gefragt, wie ist denn das alles so passiert? Ich sage, das war schon immer so. Da hat Gott schon gleich gesagt, wenn ich den Mann erreichen will, dann darf der gar nicht erst körperlich so fit sein. Das ist doch verrückt. Ich habe da jahrelang mit gekämpft. Als ich das erste Mal in meinem Leben wirklich bewusst gebetet habe, mit einem Mann, etwas jünger als ich jetzt, von dem ich dachte, der kann auch keine Ahnung vom Leben haben, hat er aber dann doch in einer Küche. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass meine Hüfte deshalb kaputt ist, dass Gott das gemacht hat, damit ich ihn kennenlerne. Und ich bin seitdem versöhnt damit. Ich würde zwar gerne wieder rumtoben können, manchmal mache ich es auch mit, was habe ich es wieder, seitdem ist es wieder vorbei. Aber ja, es gibt Punkte in unserem Leben, die bohren so, dass wir nicht daran vorbeigucken können. Und wir denken, das ist mein Problem. Und Gott sagt, das ist deine Chance. Das ist verrückt, ich kann es für dich nicht beantworten. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen um den Brei herum, damit du einen Moment Zeit hast, mal drüber nachzudenken. Die Jungen unter uns kommen vielleicht an den Punkt erst. Vielleicht fällt es euch dann wieder ein. Und ihr könnt das Gespräch mit Gott so aufnehmen mit der Frage, Mensch, jetzt bin ich am Boden zerstört. Kann es sein, dass du auch jetzt noch mit mir noch nicht am Ende bist, sondern erst anfangen willst? Ja, so habe ich das jedenfalls persönlich erlebt. Und so erlebt es hier die ganze Menschheit in ihrem Ursprung. Und genau darum geht's, wenn es um Gewinnen und Verlieren lernen geht, ihr Lieben. Werde ich unangenehm, wenn ich verliere? Dann deshalb, weil mein Bauwerk zerstört wird, das ich mir von mir selber errichtet habe. Vielleicht hat es noch gar kein anderer entdeckt, wie großartig ich bin. Aber du machst es mir jetzt gerade kaputt, weil ich verliere. Deswegen muss ich dich treten, beim Fußball zum Beispiel. Das habe ich meiner Mannschaft immer versucht nahezubringen. Jemanden dann zu faulen, ist Charakterschwäche. Aber es ist auch eine Typsache. Manch einer ist einfach impulsiver als der andere. Ich habe dann immer angefangen zu meckern früher. Ist auch nicht besser. Ja, wir haben so unsere Methoden, mit denen wir andere Menschen dazu bringen, zu tun, was wir wollen. Oder aber, das kann auch das Nörgeln, geht da hervorragend, ja. Oder aber, wo wir wenigstens unsere Unzufriedenheit ablassen an anderen, dass die wenigstens auch kein schönes Leben haben, wenn wir es schon nicht haben. Ja, Gott muss runtersteigen, weil wir den Platz, der ihm allein gebührt und den er alleine tragen kann, als Mittelpunkt des Universums, weil wir ihm den streitig machen. Gott freut sich darüber, wenn dir etwas gelingt, das kann ich dir sagen. Aber wenn es dir nicht gelingt, dann steckt Gott auch da drin. Nicht, dass er ständig irgendwas verhindert. Ich sag mal, ob die Menschen das je geschafft haben, ist ja die nächste Frage. Es gibt so schöne Bilder davon, zum Beispiel von einem Peter Bruegel. Der hat das so gemalt, dass der Turm ohnehin irgendwie so gebaut war, dass er irgendwann einstürzen muss. Steckt aber nicht im Bericht drin. Ist aber in unserem Leben durchaus interessant. Ob wir das je hätten schaffen können, wovon wir träumen. Aber manchmal sagt Gott so, jetzt knipsen wir den Traum aus. Jetzt wachst du auf. Das ist ja beim Aufwachen manchmal das Blöde, dass dann der schöne Traum weg ist. Ich habe das als Kind mal geschafft, wieder einzuschlafen und den Traum weiter zu träumen, war aber nicht oft so. Und als ich dann aufgewacht bin, war es umso härter. Aber Aufwachen ist gut, denn wir sollen unser Leben nicht verpennen. Wir sollen es leben. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es für unser Leben fast wichtiger ist, zu scheitern, als Erfolg zu haben. Aber das kann man auch nicht gegeneinander abwägen. Beides gilt es, auf gute Weise zu betrachten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und nicht die falschen. Nämlich, dass du schon alleine klarkommst. Was hier jetzt berichtet wird, wird in der Lutherbibel nicht ganz wörtlich deutlich. Gott verwirrte genau genommen nicht die Sprache, das mag ja damit zu tun haben, aber er sorgte dafür, dass sie sich nicht mehr hören können. Egal, welche Sprache man spricht, das ist unter uns Menschen bis heute ein Riesenproblem, sich zu hören. Ich sage jetzt mal, wer hört denn schon zu? Wenn der andere spricht, wissen wir schon, ah, das meint er, und ah ja, und gleich sage ich das, und gleich frage ich noch, und ja, und ich, im Grunde brauchst du gar nicht sagen, ich war schon Bescheid. Lass mich endlich dran, meine Gedanken sind wichtiger. So sprechen wir oft. So hören wir oft. Das ist aber kein Hören. Das ist nur abwarten, bis der andere endlich fertig ist. Hören bedeutet aufnehmen, ohne gleich den eigenen Motor anzuschmeißen und zu sagen, kenne ich alles, weiß ich alles, verstehe ich alles. Ich bin froh, dass mir im Seelsorgeunterricht nahegebracht wurde, wenn du denkst, dass du verstanden hast, fängst du im Grunde erst an. Fragen, Fragen, Fragen. Und er muss es alles selber sagen. Was du ihm in den Mund legst, meint der andere wahrscheinlich nicht. Das ist spannend. Das nicht mehr hören können bewirkt das nicht verstehen. Und wenn man sich nicht mehr versteht, kann man nicht mehr zusammenpacken, nicht mehr füreinander eintreten, sich nicht mehr vertreten. Und schon beginnt man sich zu zertreten. Nun jagen wir diesem Frieden hinterher, der verloren gegangen ist. Aber er musste verloren gehen, weil wir sonst alle verloren gegangen wären. Darum geht es als Drittes. Weil Gott ewig mit uns leben will, schenkt er, was wir brauchen. Gott steigt herab und greift ein, damit wir nicht das Leben verlieren, für das er uns geschaffen hat. Und dass er uns mit ganzer Leidenschaft schenken will. Und das mit der Leidenschaft ist wörtlich gemeint. Denn Gott kann dich nicht nur leiden, er konnte auch für dich leiden, kann bis heute für dich leiden und hat für dich gelitten. Seinen Sohn in unsere Welt geschickt, damit der an unserer Stelle leidet. Ich bin immer wieder froh, dass mir das deutlich wurde, als ich zum Glauben kam. Einfach mal so ein Gedankenschluss. Wenn Jesus Christus dort am Kreuz hing, wofür ja die Kreuze in den Kirchen überall das Symbol sind, und wenn er da, so sagen es uns die Autoren der Bibel, auch wenn das heute viele bestreiten, ich glaube es denen, die damals Jesus miterlebt haben, wenn er für uns starb, dann hätte ich dort eigentlich hängen müssen. Dahin führt mich meine Selbstumkreisung, dass nicht nur ich das Leben verliere, sondern auch alle, die ich mit mir in meinem Umfeld in den Strudel reiße. Ja, wenn ich so schwimme. Alle gehen mit unter. Dass Gott das nicht haben will und zulässt, ist von unschätzbarer großer Bedeutung. Und das lässt mich seitdem selbst, mich selbst und jeden anderen Menschen mit anderen Augen sehen. Wenn auch nicht immer, aber dann wenigstens immer wieder. Gott ist herabgestiegen, nicht nur um zu gucken und zu verwirren, wie damals beim Turmbau, sondern um sich selbst für uns zu geben, ist er runtergekommen, so richtig heruntergekommen. Und dann ist er wieder aufgefahren. Und dann hat er den Heiligen Geist auf unsere Erde gesandt. Die Kraft Gottes, die wir zwar nicht greifen und auch nicht begreifen können, aber die wir erfahren und erleben können. Denn Gott teilt sich durch den Geist uns mit. Wo ein Mensch glaubt, was wir in der Bibel lesen, da macht er das, da hat er das nicht aus eigener Kraft gemacht. Sondern das schafft Gott in uns mit seinem Geist, dass wir es überhaupt verstehen können. Wie viele lesen die Bibel und verstehen nichts? Und das ist nichts, worauf man sich was einbilden kann. Das ist etwas, worum man Gott bitten kann und es dankbar annehmen und anderen dabei helfen. Denn der Geist teilt sich durch die anderen mit. Und so war es damals. Das eine ist die Sprachenverwirrung. Damit hat sozusagen das Elend zwar nicht angefangen, aber nochmal seinen prekären Lauf genommen, als Gott einmal reduziert hatte. Und durch den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt, schafft er wieder Verständnis für sich und füreinander. Dass man hören lernen kann. Dass man wahrnehmen lernen kann, was den anderen bewegt. Denn für mich sorgt der Gott. Ich brauche mich also, während der andere spricht, nicht um mich zu drehen. Ich kann mich öffnen für einen anderen Menschen. Ihr Lieben, das ist unfassbar, wenn das geschieht. Ich habe solche Menschen erlebt und bin dankbar, unendlich dankbar dafür, dass das möglich ist unter Menschen. Menschlich, aus meiner Sicht, ist das äußerst schwierig. Dieser Satz ist für mich äußerst bedeutend geworden. Der ist vielleicht einigen bekannt, aber er zeigt mir immer wieder den Weg. Schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Schon viele Menschen wollten Götter sein. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Aber nur ein Gott wurde Mensch. Und jetzt kann der Frieden Wirklichkeit werden. Er wird am Ende Wirklichkeit werden. Alle, die sich diesem Vater im Himmel anvertrauen, werden am Ende der Tage Gott mit einer einzigen Stimme, Sprache loben. Wir werden den Mund nicht mehr zubekommen vor Staunen über Gott, wie großartig der das alles gemacht hat. Und wie großartig er ist und wie er uns liebt. Und wir können es schon lernen. Diese Einigkeit ist aber nichts, was wir durch unser Tun und Schaffen herstellen. Sondern die besteht dadurch, dass wir Jesus Christus glauben und in ihm zusammengehören, aber dabei völlig unterschiedlich sind. Und das macht uns immer wieder Probleme. Denn so wie die anderen sind, ist das blöd. Probleme haben wir alle nur, weil ihr nicht so seid wie ich. Oh, wohl dem, der mal entdeckt, dass das der größte Unsinn ist. Sondern dass wir uns dazu da sind, uns gegenseitig zu beschenken. Ja, der Geist, wir sind mit dem Heiligen Geist beschenkt. Gott teilt sich uns mit und er will sich jetzt durch die anderen auch mir mitteilen und durch mich den anderen. Das ist ein einziges Beschenktwerden. Aber es geht dabei nicht insofern um mich, als dass sich die Welt um mich dreht und alle machen, was ich will. Sondern dass ich hineinfinden darf in dieses gute Vorhaben des Vaters im Himmel, der mit uns einen guten Weg geht und der alle Menschen liebt. Deswegen können wir das auch weit über Gemeinde- und Kirchengrenzen hinaus lernen, Menschen zu lieben. So blöd sie auch zu uns sein mögen. So komisch wir vielleicht sie auch finden oder ihre Ziele. Geliebt sind sie. Darin können wir Einheit finden. Und dann können wir lernen, uns zu verstehen. Das ist eine Übung. Ich behaupte, dass Gott in unserem Leben mit uns auf diesem Weg ist, uns das nahe zu bringen. Dass du mit deinen Möglichkeiten nicht dazu kommst, wonach du eigentlich suchst, sondern dass es dir geschenkt wird von Gott und dass er dich durch andere und andere durch dich beschenken will. Auch die Umstände, mit denen du zu tun hast, sind dabei von Bedeutung. Der Missionar Paulus hat das zum Beispiel mal von seinem Dienst berichtet. Man könnte doch eigentlich sagen, so hat es meine Mutter auch mal ausgedrückt, Mensch, wenn du doch so einen guten Draht zu Gott hast, dann dürftest du doch nicht immer solche Schmerzen haben und so weiter. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll, denn auf die Idee kann man ja auch selber kommen. Aber so ist es eben nicht. Und da hatten die damals, Paulus und seine Mitarbeiter, solche Schwierigkeiten, einfach weil sie von Jesus weitererzählt haben und andere das nicht wollten, dass sie dachten, so, jetzt können wir mit unserem Leben abschließen, es ist vorbei, die bringen uns jetzt um. Und dann deutet er das im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, spricht er eine Deutung aus, die er wohl nur von Gott bekommen haben kann. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Dadurch helft auch ihr durch eure Gebete und so weiter. Jetzt können wir wieder mit dem Gebet da rein. Das ist Wahnsinn. Vielleicht erkennt ihr was. Es ist leider nicht so scharf geworden. Ich habe es falsch eingescannt. Hier ist ein Mensch auf der Leiter und steigt in den Himmel und fragt, hallo Gott, also nach dem Motto, Gott, wo bist du denn? Jetzt bin ich zu dir gekommen. Wo bist du denn? Und Gott ist längst unten auf der Erde und sagt, hallo Mensch, ich bin hier, jetzt nicht klettern brauchen. Ja, auch die religiöse Version, dass man meint, indem man möglichst toll sich überall engagiert und die Gebote Gottes ins Leben umsetzt und so weiter, was völlig richtig ist, die umzusetzen, weil dann dein Leben gelingt und sonst eben auch kaputt geht. Davon mal abgesehen. Aber es ist nicht dazu da, zu Gott hochzusteigen. Du bist nicht mehr und auch nicht weniger geliebt. Was auch immer dir dabei gelingt. Kann sein, dass Gott dir sagt, so, wir machen so nicht weiter. Jetzt musst du umkehren und bis dahin warte ich auch auf dich. Das kann sein, aber du bist nicht weniger geliebt. Gott kommt längst, ist längst zu uns gekommen. Und der Heilige Geist will dich beschenken. Und dann geschieht ein Wunder, das mal jemand mit dem Wunder der Perle beschrieben hat. Und da können wir jetzt für uns, wenn ich das als Schluss lese, für uns mal hören in Bezug auf die Dinge, die in unserem Leben schiefgegangen sind, mit denen wir kämpfen, unter denen wir vielleicht bis heute leiden und von denen wir denken, die machen uns kaputt. Das Wunder der Perle. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in jener Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. Doch sie musste damit leben und sie klagte, warum ich? Eine Perle wächst ins Leben. Sie entsteht durch tiefen Schmerz. Und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn. Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund. Schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geboren, glitzert nun im Sonnenlicht. Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft vertrauen und verstehen. Denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freud tief im Leid. So entsteht auch eine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. Amen.